Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ich hoffe, ich nerv Sie nicht, wenn ich es einfach nochmal erkläre, was genau gewählt worden ist gestern, am Dienstag in den USA. Also ein Drittel des US-Senats, ja, das sind die Vertreter der US-Bundesstaaten und das komplette Repräsentantenhaus alle 2 Jahre. Das ist am ehesten noch vergleichbar mit unserem Bundestag. Und von dem wissen wir ja, dass die Zusammensetzung seiner Mitglieder kein Spiegel der Gesellschaft ist. Viele weiße Männer, oft Juristen und Staatsdiener, weniger Frauen, Migranten oder Arbeiter, als es ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprechen würde. Wie ist das eigentlich in den USA? Fragen wir mal nach bei Michaela Dudley, Berliner Kabarettistin, Dichterin, Diva, Doktorin der Rechtswissenschaften, Journalistin, Buchautorin, Domina und Transfrau. Frau Dudley, habe ich was vergessen?
Eingefleischte Veganerin, aber das ist eine andere Sendung.
Können Sie einen Tag nach der Wahl bereits sagen, ob der US-Kongress nun bunter geworden ist?
Ganz definitiv jein. Ich warte auch ganz gebannt wie andere auf die endgültigen Ergebnisse. Ich kann es mal so sagen, die Wahlen, die haben immer einen ellenlangen Anlauf, aber auch das Auszählen der Stimmen ist dauert wirklich frustrierend lange. Es ist nicht wie in Deutschland, wo man sonntags um 18 Uhr oder alles spätestens nach dem Tatort weiß, also wer es geschafft hat. In den USA ist das Wahllokal selbst der Tatort. Und ich vermute, wenn die Republikaner das schaffen, das Repräsentantenhaus zu übernehmen, dann ist es alles andere als bunt.
Was für Gründe vermuten Sie dahinter? Sind alte, weiße Männer, und ich sage das ohne jedes Vorurteil hier, sind die einfach stärker daran interessiert, über Politik Macht auszuüben? Oder warum sind die immer in diesen Parlamenten in der Mehrzahl?
Sehr gute Frage. Kurze Antwort, ja. Die sind unbedingt, es ist für den sprichwörtlichen alten weißen Mann geradezu existenziell, und zwar mit allen Mitteln. Diese Menschen, die eher älter sind, sind erstaunlich gewieft, was den Umgang mit den Social Medien und so betrifft, oder wie ich sage, mit den antisozialen Medien. Neulich haben wir auch Schützenhilfe von Menschen wie Elon Musk. Muss das sein? Ja, aus ihrer Sicht schon. Mhm. Denn es geht darum, sie haben Angst. Sie haben Angst vor dem schwarzen Mann, auch vor der schwarzen Frau, Sprichwort Angry Black Woman, und überhaupt vor dem demografischen Wandel. Die Weißen sind allmählich nicht mehr in der Mehrheit, und da hat man ein bisschen Angst.
Sie haben dieses Jahr auf Deutsch einen Essayband veröffentlicht, Race Relations, und darin klären Sie auf darüber, wie es Menschen eigentlich geht, die unmittelbar betroffen sind von Rassismus. Wie ist Ihre Erfahrung? Haben schwarze Menschen, haben Transmenschen, LGBTQ-Menschen, haben die schlechteren Chancen, wenn sie denn in die Politik wollen überhaupt?
Noch einmal kurze Antwort. Unbedingt schlechtere Chancen. Aber das heißt nicht, dass wir aufgeben müssten. Ich hatte das Vergnügen, vor ein paar Wochen in Berlin eine meiner Heldinnen, Angela Davis, in mich getroffen zu haben. Und wir sprachen darüber. Ich bin etwa 17 Jahre jünger als sie, aber sie ist ganz rüstig und ganz jung geblieben. Ich persönlich kam 1961 auf die Welt. Ich habe das Licht der Welt im Schatten der Freiheitsstatue erblickt. Im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten, aber für viele von uns ist es das Land der unmöglichen Begrenzungen. Mhm. Und nur ein kurzes Beispiel. Wir wohnten primär im Norden, aber wenn wir unsere Verwandten in den Südstaaten wohnten, wenn wir sie besuchen wollten in den 60er Jahren, müssten wir das sogenannte Green Book dabei haben. Es war nicht Gesetz, aber es war sehr empfohlen. Das war quasi ein Autoführer für schwarze Personen, wo sie im Süden übernachten dürfen, wo sie da essen dürfen in der Öffentlichkeit. Und es dauerte 2 Jahrzehnte, dann war ich schon im Jurastudium, bis ich begriffen habe, dass ich eigentlich in Apartheid groß geworden bin. Und dann auch noch als queere Person allmählich auf mein Coming-out-Zielend Ich würde sagen, ja, es sind nach wie vor benachteiligt, wenn wir überhaupt kandidieren, auch weiße Trans-Personen, ist es immer sensationalisiert. Aber dass wir noch die volle Solidarität haben, das dauert leider noch länger. Und das nutzen die weißen sogenannten rechtlichen Christen aus. Na.
Man hat deutlich den Eindruck, in den USA wird mit noch härteren Bandagen gekämpft als bei uns. Das widerlichste Beispiel, das mir einfällt, ist die Lüge, der Mann von Nancy Pelosi sei nicht überfallen und niedergeschlagen worden in seinem Haus, sondern er habe sich in Unterwäsche mit einem Callboy zerstritten. Alles komplett frei erfunden, aber im Land of the Free Speech darf das alles auch gesagt werden. Sprich, kommen Wahlkämpfer in den USA, auch nach George Floyd und MeToo, noch immer ungeschoren davon, wenn sie sich nicht distanzieren von solchen politischen Extremisten?
Ja, das ist auch sehr, sehr problematisch. Die Republikanerinnen haben erlebt, okay, erstmal kurz sagen, also mein Fazit zur Wahl steht immer noch alles offen ein bisschen, aber es ist klar, es gibt die sogenannte Red Wave nicht, die gefürchtete rote Welle der Republikaner gibt es nicht, es ist eher eine Pfütze, aber trotzdem haben die daraus gelernt. Und viele, die sehr enge, sehr begeisterte Trump-Anhängerinnen waren, haben wirklich verloren. So weit, so gut. Das ist gut. Die haben begriffen, dass sie auch nicht immer damit durchkommen. Aber selbst wenn Trump weg vom Fenster ist, selbst wenn er entscheidet, nicht zu kandidieren, bleibt der Trumpismus. Na? Und es ist so, die Wahlen in den USA haben immer einen sehr langen, einen ellenlangen Anlauf. Na? Und auch wenn die Abgeordneten alle 2 Jahre gewählt werden, die gehen gleich wieder in den Wahlkampf. Die sogenannte heiße Phase, wie es hier heißt, fängt dort schon mit der Ankündigung zum Kandidieren an. Man wirft den Hut und ein paar Handgranaten dazu in den Ring. Also es wird alles rauer und früher oder später wird man das auch hier in Deutschland sehen in dieser Intensität, weil Parteien wie die AfD und radikale Gruppierungen schauen gebannt hin, wie das da läuft und wie mit Lügen sehr weit, sehr schnell kommen können. Und dann, wenn die Lüge überführt werden, dann ist es egal, dann sind die schon bei der nächsten Lüge.
Der etwas andere Blick auf die Zwischenwahlen in den USA von der Berliner Kabarettistin Michaela Dudley. Frau Dudley, ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön. Danke.